So, guten Abend allerseits. Seien Sie herzlich begrüßt. Wenn Sie die laute Stimme etwas stört, das ist meine Lehrerstimme, obgleich ich schon sehr lange nicht mehr aktiv bin. Aber man muss durchdringend sein. Ne? Und warum soll das nicht auch hier mal sein? Es ist richtig schön, dass Sie den Weg hierher gefunden haben. Es, angesichts dessen, was wir hier an Qualität zu bieten haben, ist das eigentlich noch viel zu wenig. Aber das trifft ja immer die Falschen, nämlich die, die da sind. Die nicht da sind, die können es nicht hören. Also von daher gesehen, die, die da sind, die kann man nur herzlich begrüßen, Ihnen Glück wünschen, dass Sie einen so kompetenten Referenten wie unseren Professor Duppo heute Abend erleben können. Und wünsche ich Ihnen, dass Sie das, was Sie zwar erwarten, auch wirklich erfahren können. Wenn irgendetwas ist, was Ihnen diskutabel erscheint, nach einem Referat ist hier bei uns grundsätzlich eine völlig freie Diskussion. Da wird niemand, außer mit der Maßgabe, die ich zuerst an mich richte, nicht zu viel zu reden. Sonst aber ist man völlig offen und kann also sagen, was man spürt. Natürlich nicht Menschen beleidigen, das ist auch klar. Also, ich begrüße Sie herzlich, ich begrüße unseren Referenten Professor Duppo auf das Herzlichste.
Ja, liebe Attakis, meine Damen und Herren, ich freue mich aus verschiedenen Gründen, hier eingeladen worden zu sein. Und ich komme übrigens immer gerne nach Wuppertal, weil dort bestimmte historische Erinnerungen sind, die Sie ja alle kennen. Deshalb muss ich sie nicht alle aufzählen. Angefangen von Herrn Engels, der zwar jetzt nicht das Jubiläum hat, sondern der Herr Marx, worüber wir heute Abend auch sprechen wollen. Aber auch die Barmer Theologische Erklärung, die gehört zu meiner theologischen Muttermilch, wie ich manchmal sage, so ähnlich wie Bonhoeffer. Und ich habe gerade dem Herrn Pinschinski erzählt, dass die bis heute große Wirkung hat. Also das ist ihre Stadt, die diese Wirkung bis heute hat. Nämlich vor ungefähr einem Monat haben sich US-amerikanische Theologinnen und Theologen, Kirchenleute und befreundete Menschen zusammengetan, die eine Barmer theologische Erklärung gegen Herrn Trump geschrieben haben. In Analogie zur Barmer theologischen Erklärung gegen Hitler und seine Helfershelfer, die deutschen Christen. Und die rufen also jetzt die Christen, Christinnen und Kirchen und Gemeinden auf in USA, zu sehen, wie gefährlich die Krise ist, die mit dieser Entwicklung, wo Trump ja nur sozusagen die Galionsfigur ist. Ne? Das ist ja eine weltweite Bewegung in diese Richtung. Und dass sie also die Gemeinden auffordern, die Bibel gründlich zu lesen und im Sinne der Barmer theologischen Erklärung Widerstand zu leisten und Alternativen zu entwickeln. Das hat mich ungeheuer gefreut, dass das jetzt in USA richtig real wird. Es gibt nicht nur diese Leute, ich war letzten November auch in den USA an der Westküste und überall stehen die Leute in den Startlöchern, dass wenn sozusagen die noch größere Katastrophen entstehen, jetzt durch die Situation, dass sie dann wirklich aufstehen. Also das wollte ich Ihnen auch einfach erzählen. In Deutschland schläft sich's noch etwas ruhiger zurzeit, aber das ist eine täuschende Ruhe. Ja? Wenn Sie bedenken, dass wir jetzt auch in Europa Regierungen haben, die nicht aufwachen angesichts dessen, was in den USA passiert, sondern munter mitbombardieren, wenn der Herr Trump bombardiert. Wobei Sie vielleicht die interessante Nachricht noch nicht gehört haben, dass ein westlicher Journalist der Zeitschrift Independent durchgestoßen ist nach Duma, haben Sie das gelernt? Es stand in Deutschland nur in den Nachdenkseiten. Ich habe es auch noch über, haben Sie gesehen, ja? Das heißt, der hat dann das Krankenhaus besucht, wo dieser Film gedreht wurde, der angeblich Chemiewaffenopfer zeigt. Und was da passiert ist, war was völlig anderes, nämlich Leute mussten in Tunneln leben, und wo ohnehin die Atemschwierigkeit war, und dann kam ein großer Sandsturm und Leute hatten Atemschwierigkeiten und dann gingen sie zur Klinik, das haben alles die Ärzte aus dieser Klinik erzählt und haben sie abgespült und atemfrei gemacht und so weiter. Und das Ganze war sozusagen der Anlass für 100 Raketen zu schicken, ja. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Das ist also eine ähnliche Blamage wie mit dem Bush Junior, mit dem Irak, den Massenvernichtungsmitteln. Das ist jetzt noch nicht eine von dem Team bestätigte Meldung. Die sind ja heute erst dahin gekommen und prüfen das. Aber es würde mich wundern, wenn ein internationales Team die Lügen von Trump, Macron und May und Merkel aufrechterhalten könnte. Das nur nebenbei. Also insofern ist es doch auch eine ziemlich aktuelle Situation, sich mit dem imperialen Kapitalismus zu beschäftigen. Denn das werde ich Ihnen kurz auch noch erzählen, wieso das eigentlich von Anfang an zusammengehört, ne? Das Geld und das Militär. Jetzt werden Sie sich möglicherweise über Verschiedenes in dem Titel gewundert haben, dem Titel des Vortrags. Jedenfalls tun das manchmal Leute. Zunächst werden sich gewundert haben, dass jemand so arrogant ist, zu meinen, man könne den Kapitalismus überwinden. Das ist folgendermaßen zu verstehen. Es ist keine Wahlfreiheit mehr, den Kapitalismus zu überwinden, sondern entweder der Kapitalismus überlebt oder wir überleben. Das ist die Alternative. Naomi Klein hat das auf die schöne Formel gebracht, Klima versus Kapitalismus. Denn der Kapitalismus, wie der Name sagt, hat als Kernpunkt, Kapital muss wachsen. Kapital muss sich vermehren, akkumuliert werden. Und zwar zwanghaft. Und das Wachstum des Kapitals ist die treibende Kraft, die die Wirtschaft wachsen lässt. Den Wachstumszwang in der Wirtschaft zu erzeugen. Die Wirtschaft muss wachsen aus einem Grund, weil das Kapital wachsen muss. Und das ist unter industriellen Gesichtspunkten und Kontexten unmöglich auf einer begrenzten Erde. Das weiß eigentlich inzwischen jeder Mensch, aber wenige ziehen die Konsequenzen daraus. Und nachdem sozusagen die Spaltungskraft des Kapitals in Arm und Reich nicht genügend Menschen auf die Barrikaden kriegt, das Klima lässt sich nicht wegreden, ja, sondern wir kriegen einfach die Quittung jedes Jahr oder jeden Tag mehr. Und von daher gesehen, entweder wir lassen diesen Wachstumszwang unsere Lebensgrundlagen zerstören oder wir überwinden diese Form des Wirtschaftens. Es gibt keine Alternative, können wir gerne nachher drüber reden. Und zwar sagen Merkel und so weiter, dass es keine Alternative zu diesem, was sie dann beschönigend soziale Marktwirtschaft nennen. Die eigentliche Frage ist, ja, kann mit diesem System die Erde überleben und dann entsprechend die Menschen überleben? Entschuldigen Sie, ich habe gerade eine Erkältung gehabt und muss manchmal husten, tut mir leid. Wobei ich gleich am Anfang sagen muss, ich komme am Schluss dann darauf nochmal zu sprechen, dass ich nicht davon ausgehe, dass man das von heute auf morgen machen kann, aber das muss die langfristige, mittelfristige Perspektive sein. Das ist, was ich behaupte und darüber können wir dann gerne sprechen. Um zu verstehen, was jetzt eigentlich hier die konkrete Situation ist nach so vielen Jahrhunderten, wollte ich ganz kurz Sie wissen ja, ich trage so ein bisschen das vor, was ich hier in diesem Büchlein geschrieben habe. Ich habe Ihnen da Prospekte gegeben, die können Sie nachher rumgeben, wenn Sie wollen. Ich habe aber ein Exemplar für den Büchertisch mitgebracht, so als Anschauungsstück. Und das kann man ganz einfach im Buchladen bekommen. Das ist genau der Titel des Vortrags. Und ich bin der Meinung, dass man die Gegenwart besser versteht, wenn man die historischen Wurzeln versteht und wie die Dinge sich entwickelt haben. Ich gehe davon aus, dass wir am Ende einer Zivilisationsentwicklung stehen, die ungefähr 3000 Jahre alt ist, im 8. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. Und das nenne ich die geldgetriebene Zivilisation. Da gibt es in letzter Zeit ausgesprochen spannende Forschungen. Wir haben beim Abendessen kurz über die eine Sache gesprochen von einem Althistoriker aus England, Richard Seaford. Der und andere haben die Anfänge dieser geldgetriebenen Zivilisation untersucht. Und um eine lange Geschichte, das können Sie ja alles nachlesen, kurz zu machen, das Eindringen des Geldes in das tägliche Leben geschieht wesentlich über die erste Form von intensiver Lohnarbeit. Da gibt es natürlich auch die Töpfer und so weiter, aber vor allen Dingen Söldner. Das heißt also, die Professionalisierung des Militärs führt dazu, dass man bezahlen muss. Und das ist zuerst einfach mit abgewogenen Silber und so weiter. Und im Jahre ungefähr, also um 600 rum, werden die ersten Münzen geprägt. Und diese Münzen geben sozusagen der geldgetriebenen Zivilisation dann einen enormen Schub. Und zwar geschieht das etwa gleichzeitig von Griechenland bis China. Griechenland, Indien, China. Und für Griechenland spielt Lydien eine wichtige Rolle, weil da auch die Söldnerverbindungen sind. Und was dort zu beobachten ist, dass dann mit dieser geldgetriebenen Zivilisation enorme soziale Spaltungen entstehen. Das ist das eine, besonders über Verschuldungsprozesse von freien Bauern. Und auf der anderen Seite aber das Denken sich ändert. Neben dem Sprechen miteinander wird, und das ist für Mathematiklehrer bekannt, wird gerechnet, also kalkuliert. Das wiederum schlägt zurück auf die Psychologie, dass nämlich dann mit diesem entstehenden Markt nicht mehr Gemeinschaften wirtschaften, sondern Individuen im Markt. Und dadurch entsteht eine kalkulierende, ich-bezogene Denkweise und außerdem entsteht eine Unsicherheit, weil ein Individuum kommt nur in den Markt hinein mit Geld. Und deshalb entsteht aus dieser Unsicherheit das, was man die Geldgier nennt, nach immer mehr Geld anhäufen. Und von daher gesehen wird dann eine Art Zyklus in Gang gesetzt mit dem Streben nach immer mehr Geld, was dann sich koppelt mit dem Streben nach immer mehr Land, worin Bodenschätze, also Metalle für den Münzendruck gibt und dann auf diese Weise der Expansionismus des Geldes sich mit dem Expansionismus von Imperien verbindet. Ja? Also Imperien und Geldökonomie gehen eine Ehe ein. Und das bedeutet, die Imperien versuchen, Länder zu erobern, wo sie an entsprechendes Metall kommen. Auf dem Kriegszug machen sie Kriegssklaven, die Kriegssklaven lassen sie in den Minen arbeiten und kriegen daraus das Metall, womit Münzen geprägt werden und der Zirkel beginnt von vornherein. Damit kann man wieder Söldner bezahlen, mit denen man wieder neue Gebiete erobern kann. Das nennt David Graeber, der einer der Forscher in diesem Zusammenhang ist, den Sklaverei-Militär-Münzkomplex. Sozusagen ein Zyklus, der entsteht. Und Sie können dann diese Expansionsstrukturen dieses imperialen, geldbezogenen Systems, können Sie dann auf dem Höhepunkt in der Antike sehen, in den hellenistischen Weltreichen und in Rom, das Römische Reich. Und das finden Sie aber analog in Indien und das finden Sie analog in China. Und das Spannende ist jetzt, das habe ich in einem Buch, was leider vergriffen ist, aber das können Sie runterladen vom Internet, Gieriges Geld heißt das Buch und dann es wird beschrieben, wie diese Geldentwicklung stattgefunden hat und die Antwort der Religionen und Philosophien in Griechenland, Judäa, in Indien, Buddha, der Buddha spielt dort eine wichtige Rolle und in China Lao Tse und Konfuzius. Das heißt, es ist eine gesamtzivilisatorische Entwicklung, die einerseits diese sozialen Wirkungen hat, die andererseits mentale Wirkungen hat, die sehr stark Egozentrik fördert, bis hin zu Herrn Trump und die dann aber aus der Gesellschaft, aus den Kulturen heraus auch Gegenkräfte hat. Und ich würde mal sagen, Attac ist eine solche Gegenbewegung heute. Ja? Aber dazwischen passiert noch einiges weiter in der Entwicklung. Das will ich kurz auch erwähnen, nämlich bis zum Römischen Reich geht die Geldwirtschaft nicht über das Schätzesammeln hinaus. Und Sie wissen, dass Jesus entsprechend darauf reagiert hat, ja, sammelt euch nicht Schätze auf Erden, ihr müsst euch entscheiden zwischen Gott und Mammon. Das heißt, ich interpretiere dieses Wort Jesu nicht als irgendwie eine persönliche moralische Aussage, sondern ein Gegenüberstellen von zwei Zivilisationen, zwei strukturellen Einheiten. Das eine eben das Schätze sammeln und das andere, was man auch so bezeichnet, die biblische Ökonomie, des Genug für alle. Das sind sozusagen die entsprechenden Gegensätze. Und nun, dann geht es zunächst, verliert sich das etwas, diese Geldzivilisation, will ich jetzt nicht im Einzelnen erzählen. Und im 11. Jahrhundert beginnt eine neue Stufe der geldgetriebenen Zivilisation in Oberitalien, in den Bank- und Handelsstädten, besonders also Venedig, Florenz und Genua und so weiter. Und wie Sie alle wissen, spielt wieder Krieg eine wichtige Rolle bei der Gelegenheit, nämlich die Kreuzzüge, die besonders von Venedig gern gesehen werden und entsprechend propagiert werden, weil man mit den Kreuzzügen gerne die Osthandelsroute nach Indien kontrollieren will und sie den Muslimen entreißen will. Und wieder spielt also diese Kombination von Militär und Geldentwicklung eine Rolle. Und nun aber entsteht das, was wir den Frühkapitalismus nennen. Und zwar über Kaufmannskapital und Geldkapital oder, wie man damals sagte, Wucherkapital. Und das wird eine sehr intensive Entwicklung, die Kirchen ergreift, die Klöster ergreift. Schon im frühen Mittelalter beginnen auch dagegen Bewegungen, die kennen Sie alle. Also vielleicht kennen Sie nicht Valdes, ein Kaufmann, der sozusagen dann eine arme Kirche fordert gegenüber der sich bereichernden und imperialen Kirche, woraus die Waldenser entstanden sind. Und dann aber alle kennen Franz von Assisi, ne? Also die Armutsbewegungen im Gegenzug gegen diese neue zivilisatorische Entwicklung, die nun nicht mehr nur Schätze sammelt, sondern einmal gewonnenes Kapital sofort wieder reinvestiert, um mehr Kapital zu generieren. Das heißt also, der Unterschied zwischen Geld bis zum Schätzesammeln und Kapitalismus ist, man sammelt nicht das, was man dann an Profit bekommt und Rendite, sondern man reinvestiert sofort. Das heißt, es entsteht eine Maschinerie der Geldvermehrung. Das ist Kapitalismus und das ist im Mittelalter dann, ruft also solche Gegenbewegungen hervor. Und wie Sie alle wissen, von letztem Jahr, 2017, 1517, ja, es steht ein Mönch in Erfurt und Wittenberg auf, der entsprechend sagt, das Heil kann man nicht kaufen. Ja. Das Heil war käuflich geworden über die Ablassgeschichten. Und das heißt im Grunde genommen, die gesamte Zivilisation, Kirche, Frömmigkeit, alles war dieser Dynamik des Geldes erlegen. Sodass Luthers Reformation beginnt mit sozusagen der Kernforderung, nicht alles der Gelddynamik, zu unterwerfen. Und deshalb also mit Luther den Kapitalismus überwinden. Er hat bis zu seinem späten Lebensalter diese Kritik am Frühkapitalismus aufrechterhalten. Das wird in unseren Kirchen normalerweise verschwiegen. Ich weiß nicht, ob in Wuppertal eine Veranstaltung war im letzten Jahr zu Luther als Kapitalismuskritiker. War das hier? Nein, dabei steht das sozusagen von den Thesen an dem Vordergrund, zum Beispiel sein großer Katechismus, erstes Gebot, man kann Gott nicht verstehen ohne Gottes Widerspiel, sagt Luther, also ohne die Gegenkraft. Und wer ist das? Der allgemeinste Gott auf Erden ist Mammon. Ja? Das heißt, im ersten Gebot ist die Frage Geld verankert, nicht irgendwie ein ethisches Problem oder ein moralisches Problem, sondern hier wird ganz klar, wie schon bei Jesus gesehen, diese geldgetriebene Zivilisation und der Kapitalismus in potenzierter Form ist Götzendienst, ist Anbetung eines Idols. Was dann später Marx fortgeführt hat, worauf ich gleich komme. Also das heißt, bei Luther ist es vollkommen klar, die zentrale theologische Frage, und trotzdem wird es in den Kirchen verschwiegen. Wäre vielleicht interessant, wenn die Attackgruppe hier in Wuppertal mal hier die frommen Leute aus Wuppertal, das ist ja eine fromme Stadt, wie wir wissen, fragen würde, warum denn das im letzten Jahr nicht vorgekommen ist. Ja? Das nenne ich den verdrängten Luther. Der hat schlimme Sachen gemacht, da darf man auf keinen Fall alles so gutheißen. Aber in dieser Frage ist er absolut biblisch und ein Vorläufer von Karl Marx, der sich auf Luther berufen hat, was auch die wenigsten wissen. Marx hat Luther als den ersten deutschen Nationalökonomen bezeichnet. So, er zieht dann in seiner Auslegung die Konsequenzen vom ersten Gebot zum siebten Gebot, du sollst nicht stehlen, und da sagt er, da soll man nicht an die Taschendiebe denken, sondern man soll auf den Markt gucken, denn das ganze System ist inzwischen, so sagt er, ein großer Stall, ein weiter Stall von großen Dieben. Und die, was wir heute die multinationalen Konzerne nennen, die Fugger damals, nennt er die Erzdiebe. Das heißt also, das System qualifiziert er als Raubsystem. Und dann sagt er eine Sache, die auch also sehr relevant ist. Wenn ich jemandem die Nahrung raube, bin ich gleichzeitig ein Mörder. Also was er macht, er sagt, also das ist, erinnert sofort an Jean Sigler, ich weiß nicht, habt ihr da mal drüber gesprochen hier, Jean Sigler, also der hat ja viele, der war der Sonderbeauftragte für Ernährungsfragen von der UNO, hat viele Bücher geschrieben, Imperium der Schande und so weiter, und der sagt wiederholt ständig, ein Kind, das heute in dieser Welt an Hunger stirbt, wird ermordet. Ja? Weil mehr als genug da ist, aber durch diese Art von System, in dem wir leben, wird es ermordet. Und das ist genau, was Luther auch sagt. Also es ist ein Raubsystem, ein Mordsystem. Und dann fragt er, was kann man dagegen tun? Einerseits soll die Kirche Kirche sein. Ich nenne das Kontrastgesellschaft. Er sagt, die Kirche soll ein gut Exempel geben den weltlichen Ständen und genau das nicht tun, was Kapitalismus tut, sondern so handeln, dass alle genug haben. Und zweitens sagt er, dass, das ist doch noch schön, das muss man doch unbedingt bei Attac noch erwähnen. Er sagt, kommt ein Kaufmann und sagt, kann man denn überhaupt Kaufmann sein, wenn man Christ sein will? Und da sagt Luther, natürlich, du musst einfach deine Arbeitszeit betrachten und multiplizieren mit dem Lohn eines Tagelöhners und davon kannst du deine Familie ernähren. Ja? Ein guter Rat für die Boni-Verteilung bei Banker. Also die Arbeitszeit mit einem Tagelöhnerlohn multiplizieren. Was darin steckt an Theorie ist, alle, die mit Geld umgehen, sollen arbeitende Menschen wie alle anderen sein und nicht die Möglichkeit, die die Macht des Geldes bietet, nutzen, um sozusagen, was Marx dann nennt, Mehrwert abschöpfen, ja, aufgrund von nicht bezahlter Arbeit. Also wie gesagt, um das nur noch schnell als Beispiel zu sagen. Und außerdem sagt er, die Politik muss in den Markt intervenieren, weil dieser Markt ein Raub- und Mordsystem ist, muss die Regierung für Gemeinwohl sorgen. Ja? Und dann sagt er aber, traurigerweise sind die korrupt, die Fürsten, haben wir natürlich alles nicht mehr, also dass Politiker korrupt werden. Das heißt bei uns jetzt in der Sprache von Frau Merkel, marktkonforme Demokratie. Ja, also der Markt regiert und entsprechend muss sich die Demokratie anpassen. Also diese Form von Forderung stellt er an die Regierungen und deshalb habe ich manchmal so den Eindruck, Sie wissen ja, Skandinavien ist vorwiegend lutherisch in der Tradition und Sie wissen alle, das skandinavische Modell, das selbst im Kapitalismus dann noch einigermaßen ausgleichende sozialgerechte Politik gemacht wurde, da ist ja sozusagen Skandinavien am weitesten gegangen. Inzwischen sind sie auch unterwandert, wissen Sie, aber trotzdem. Wollte ich immerhin erwähnen, ja, also das ist gut lutherisch, dass die Regierung intervenieren soll, um aus dem gesammelten Reichtum Wohl für alle zu machen. Ne? Was ich noch abschließend erwähnen wollen, im Übrigen sagt er, also weil die Regierungen im Grunde genommen, sie haben Kopf und Teil dran, nennt er das, was wir heute Korruption nennen. Und er sagt, weil das so ist, darum müssen die Prediger des Wortes der Bibel, ja, die Wahrheit hochhalten, sowohl in der Predigt, anklagen und immer wieder anklagen, wenn aus Geld Geld gemacht wird, aber sogar Kirchenzucht. Das heißt Verweigerung des Abendmahls, der Eucharistie und des christlichen Begräbnisses für Leute, die notorisch aus Geld Geld machen. Also das hat er 3 Jahre vor seinem Tode geschrieben und im Übrigen gesagt, lass abbe, daraus wird nichts. Sollen die länderübergreifenden Bank- und Handelsgesellschaften bestehen, muss Recht und Gerechtigkeit untergehen, soll Recht und Gerechtigkeit bestehen, müssen diese Gesellschaften untergehen. Das heißt Abschaffung von Aktiengesellschaften, in heutige Sprache übersetzt. Er hat übrigens auch die ganzen Finanztricks alle behandelt, aber das kann ich aus Zeitgründen nicht machen. Ich will Ihnen aber sagen, damit Sie jetzt nicht denken, Luther ist ein Heiliger, Luther hat fürchterliche Sachen auch geschrieben und gesagt, speziell seine Schrift gegen die Juden und ihre Lügen ist eine Vorlage für Hitler gewesen, ganz furchtbar, ganz schrecklich und überhaupt auch dann ist er zurückgefallen ins konstantinische Kirchenmodell, ja, hat Täuferverfolgung mit unterschrieben, obwohl zögernder als Melanchthon überhaupt, also was er furios abgelehnt hat in seiner Frühzeit, dass die Regierung eingreift in Religions- und Glaubenssachen, ja, hat er hinterher praktisch praktiziert gegen Täufer, gegen Türken, gegen Juden und so weiter. Also kurzum, gemischte Figur, aber in dieser Sache, was den Kapitalismus betrifft, ist Luther absolut vollständig klar. Deshalb hat Marx sich direkt auf Luther berufen. Kann ich jetzt nicht in den einzelnen Zitaten, seitenweise schreibt er Luther aus, im Kapital und an anderen Stellen. Und zunächst mal kurz vorweg, man kennt vor allen Dingen die Religionskritik von Marx, ne? Religion, Opium des Volkes und so weiter. Das ist aber normalerweise sehr oberflächlich wahrgenommen. Ich kann das jetzt nicht im Einzelnen ausführen, aber er sagt, die Reformation war das richtige Stellen der richtigen Frage, aber sie geben nicht die richtige Antwort, weil sie im Grunde genommen das Ganze noch in der Form von Religion formulieren und nicht in der Form von konkreter Ökonomiekritik, politischer Ökonomiekritik. Trotzdem aber sehr anerkennende Worte über bestimmte Sachen, die Luther geschrieben hat, und lange Zitate, aber die Details kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, die stehen alle in dem Buch zitiert. Was für Marx nun aber absolut zentral ist, also erstens, über Luther hinaus geht er nicht nur ein auf das Kaufmannskapital und Geld- oder Wucherkapital, sondern die neue Form des Industriekapitals. Das heißt, er analysiert die kapitalistische Denk- und Handelsweise im Kontext der Produktion. Ja? Das heißt also, es wird in die Produktion investiert, um daraus den Mehrwert zu schöpfen, also abzuschöpfen, von der Mehrarbeit der Arbeitenden und von der Natur. Und das heißt also, der Frühkapitalismus war rein Kaufmannskapital und Geldkapital und jetzt das Industriekapital. Das ist sehr wichtig, diesen Unterschied zu sehen. Und er analysiert entsprechend, wie sozusagen im Prozess der Produktion und dann der Zirkulation, dass die Kapitalakkumulation realisiert wird. Ich habe also ein paar Thesen aufgeschrieben, die kriegen Sie nachher verteilt da stehen auch nochmal diese ganzen Formeln vom Marx drin, nur falls wir uns nachher dann noch darüber etwas mehr im Detail verständigen wollen. Worauf ich nun aber besonders hinaus will, weil das sozusagen am wenigsten bekannt ist, ist, dass Marx selber als Theologe arbeitet. Das wird Sie vielleicht überraschen, aber das kann man beweisen, und zwar dadurch, dass er von seiner Religionskritik selber zu einer, also er sagt, die Kritik des Himmels ist beendet, jetzt müssen wir sozusagen die Kritik der Erde machen, und die Kritik der Erde ist eben die Kritik des Kapitals, ne? Als dem Idol. Und er nennt Ware, Geld und Kapital Fetisch. Das Wort Fetisch ist ein aus der Religionswissenschaft stammendes Begriff. Also man könnte sagen, also auch ein Idol oder Götze oder wie auch immer. Es ist jedenfalls was Handgemachtes, was man als höchsten Wert nimmt. Ja? Das analysiert er anhand der Ware, und zwar nicht an dem, was wir normalerweise im Kaufhaus kaufen, nämlich wir kaufen das normalerweise, wenn es irgendeinen Gebrauchswert hat, sondern die Ware ist ja doppelt, das ist auch eine Erkenntnis von Marx. Übrigens, das hat auch schon Aristoteles anfänglich analysiert, auf den Marx sehr viel Bezug nimmt auch, sondern Ware repräsentiert Tauschwert, nicht nur Gebrauchswert, sondern Tauschwert. Und Tauschwert findet seinen Ausdruck dann im Geld. Und das heißt also, in der Ware verbirgt sich dieser höchste Wert des Geldwerts, der dann auch in Geld ausgedrückt wird. Und zwar, ja, und dann kriegt seinen Höhepunkt im Kapitalfetisch, sodass, und das können Sie sofort nachvollziehen, wenn Sie sich das vorstellen, das Kapital wird ja von den Kapitaleignern als etwas sehr Segensreiches und Lebensstiftendes, ne? Also Kapitalinvestition und dann brummt die Wirtschaft und so weiter und so weiter. Das heißt, als ob das Kapital diesen Wert erzeugt. Ja? Und eben die Analyse von Marx, das ist eben ein Fetisch und der Fetisch hat quasi eine Funktion der Verdeckung der Realität. Dass nämlich diese ganze Mehrwertschaffung wird durch mehr Arbeit erzeugt und es wird nur so viel zurückgegeben an die Arbeitenden, damals sowieso noch mehr als heute, jedenfalls in unseren Breiten, dass sie gerade überleben können, um weiter dem Kapital Mehrwert zu erwirtschaften. Aber es wird verdeckt, ja, dass das eigentlich Wertschaffende durch die lebendige Arbeit oder Lebenszeitarbeit investiert wird und Natur. Und was er sagt, dass eben dieser Fetisch ähnlich wie die Götzen der alten Zeit Menschenopfer fordern. In der Antike oder im Hebräischen heißt das Moloch, das kennen Sie alle, ein Moloch. Moloch ist hat die gleichen Konsonanten wie Melech, der König. Und Moloch ist gleichsam der Macht oder das sozusagen das götzenhafte Darstellen der Königsmacht. Denn die Könige, um ihre Macht zu beweisen, konnten die Erstgeburt fordern, ja, also Menschenopfer, um die absolute Macht des Königs zu zeigen und das wird sozusagen repräsentiert in diesem Moloch. Und so sagt er, ist auch hier die lebendige, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, durch frühere Vortragsabende oder so, Adam Smith, auf den sich Karl Marx viel beruft, hat ja dargestellt, ja, wie quasi über die Entlohnung der Arbeitsmarkt reguliert wird. Ja. Wenn zu viel Arbeiter sind, sterben sie, weil sie nicht genügend Lohn kriegen und weil nicht genügend Menschen Arbeit kriegen. Und wenn es dann wieder gebraucht wird für die Akkumulation des Kapitals, dann gibt es wieder mehr und so weiter. Das heißt, es regelt sich die Arbeitenden über den Lohn, so dass die, die nicht gebraucht werden, sterben. Und diejenigen, die gebraucht werden, dann ein Minimum bekommen, um entsprechend zu überleben. Also das hat Adam Smith so analysiert und darauf bezieht sich dann Marx, dass er eben sagt, dass diese Art von Wirtschaft eben tötet, wie dann später der Papst auch sagt. Ein weiterer Punkt bei Karl Marx, und das wollte ich extra erwähnen, weil sich das auch auf Engels hier den Sohn ihrer Stadt bezieht, in einer bestimmten Weise, das Reich der Freiheit und das Reich der Notwendigkeit. Reich der Notwendigkeit ist das, was man arbeiten muss, um entsprechend sich über Wasser halten zu können, ernähren zu können und so weiter. Und das Reich der Freiheit ist darauf aufbauend, dann das, was frei gestaltet werden kann unter den Menschen. Und da gibt es nun einen ganz wichtigen Unterschied zwischen Marx und Engels, dass nämlich am Anfang ihrer gemeinsamen Karriere meinten beide, wenn ich dann also Privateigentum enteigne, dann entsprechend die Produktionsmittel in den Händen der Produzierenden ist und sie sich frei assoziieren, dann gehen wir ins Reich der Freiheit über, weil wir entsprechend uns gemeinsam selber frei organisieren in dem Stoffwechsel mit der Natur, wie sie es nennen. Und Marx, also der ältere Marx, dann also besonders dann im Kapital, kommt zu dem Schluss, das funktioniert nicht, denn wir sind immer noch gebunden an das Reich der Notwendigkeit und nur soweit wir Spielräume haben, können wir diese ausnutzen. Das heißt also, das nennt man in der Philosophie regulative Idee. Das Reich der Freiheit können wir nicht einfach sozusagen umsetzen in Realität, durch was auch immer, sondern wir sind immer als Menschen gebunden an bestimmte Notwendigkeiten und wenn wir die möglichst gut ausnutzen, dann nähern wir uns dem Reich der Freiheit an, was wir aber nie erreichen. Und Engels war der Meinung, wenn wir also diese Neuregelungen machen, im kommunistischen Sinn, dann machen wir den Sprung ins Reich der Freiheit. Und zwar beruhend darauf, dass wir alles rational planen können. Und wie Sie alle wissen, ist das dann schiefgegangen im real existierenden Sozialismus. Und gleichzeitig ist damit verbunden dann die Idee, dass sozusagen einige Leute besorgen sich dann die Macht über Lenins Avantgarde und setzen durch von oben nach unten die Alternative. Und das ist schiefgegangen. Und deshalb macht Attac sowas auch nicht mehr, sondern macht von unten eine Entwicklung von Alternativen, und zwar in möglichst großer Annäherung an das Reich der Freiheit. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man später, Rosa Luxemburg hat das auch sehr schön ausgedrückt, sie nennt das Handeln in der Perspektive von Realutopien. Realutopien. Das heißt, alle Utopie muss immer vermittelt werden mit der Ausgangssituation der Realität. Also das ist ein ungeheuer wichtiger Punkt und ist zeigt, dass wir die Alternative nicht erwarten können von einem Sozialismus, der von oben runter durchgesetzt wird, sondern nur, wenn wir gemeinsam nach Wegen schauen, aus den gegebenen Umständen sozusagen Realutopien zu entwickeln und dann entsprechende Alternativen näherungsweise umzusetzen. Was gleichzeitig auch die Beziehung zwischen den Menschen ändert, weil eben nicht welche sind, die es wissen und dann nur noch befehlen müssen, dass es durchgesetzt wird, sondern dass wir immer gemeinsam darauf angewiesen sind, gemeinsam die Alternativen zu entwickeln. Wie spät haben wir es? Wir haben angefangen.
Sie können seelenruhig weitermachen.
Ja, gut. Weil ich gerne... Bitte?
Sage ich mal für alle.
Ja, wenn also Sie können mich jederzeit stoppen, aber ich wollte nur einfach sagen, ich wollte gerne noch so ein paar Sachen jetzt aus dieser Geschichte auf die heutigen Kontexte beziehen. Also was ich Ihnen am Anfang gesagt habe, wir müssen den Kapitalismus überwinden, weil er den Wachstumszwang in der Wirtschaft erzeugt und damit die Erde zerstört. Das ist die langfristige Perspektive. Jetzt ist es so, dass wir fragen müssen, wie kommen wir von hier nach dort und was haben wir für Bundesgenossinnen und Bundesgenossen. Und hier wollte ich Sie einfach auf etwas aufmerksam machen, bevor ich dann noch ein paar Konkretionen im Blick auf die Alternativen sage. Wo sich Marx schlicht geirrt hat und mit ihm sowieso der real existierende Sozialismus ist, dass der Kapitalismus seine eigene Überwindung erzeugt durch die Erzeugung einer Proletarierklasse, die dann quasi, weil der Kapitalismus dann immer mehr in Widersprüche gerät, quasi naturgesetzlich, fast naturgesetzlich, dann die neue Hegemonie, wie das später Gramsci nannte, übernehmen werde und damit quasi die Arbeiter, der Weg, Arbeiterbewegung, der Weg zur neuen Menschheit, kann man sagen, ist. Ja? Also der politische Mensch, der sich frei assoziiert im Blick auf die, den Stoffwechsel mit der Natur, ne? Das war ja sozusagen das Ideal, wird quasi von dem vom Kapitalismus erzeugten Proletariat umgesetzt. Wie Sie alle wissen, war der Kapitalismus schlauer und hat die Arbeiterbewegung desolidarisiert, indem er verschiedene Schichten von Arbeitergruppierungen schuf. Und das ist ja speziell im Neoliberalismus passiert, dass quasi jeder konkurriert mit jedem. Ne? Und da ist das Proletariat eindeutig mitgegangen. Ne? Und von daher gesehen hat sich also diese Hoffnung nicht bewahrheitet, weshalb ich vorschlage, dass man davon ausgeht, dass mit der Totalisierung des Kapitalismus im Neoliberalismus alle betroffenen Gruppen ansprechen muss und kann. Weil es gibt überhaupt niemanden, der oder die nicht mehr oder weniger betroffen ist durch die Negativwirkungen der Kapitalmaschinerie, ja, der Kapitalakkumulationsmaschinerie. Das heißt, man muss sich also nach Bundesgenossinnen und Bundesgenossen umsehen, wobei wir in einer Arbeit mit Psychologen festgestellt haben, dass diese Suche, wie kann, obwohl alle betroffen sind negativ, trotzdem die Minorität wachsen, die aufsteht und Widerstand leistet. Und wenn man so fragt, muss man in die verschiedenen Klassen gucken. Wenn Sie wollen, können wir in der Diskussion nochmal auf diese Frage eingehen. Wir haben ein Buch geschrieben, was Sie ebenfalls runterladen können vom Internet, weil es vergriffen ist. Das heißt Solidarisch Mensch werden, psychische und soziale Zerstörung im Neoliberalismus und wie man das überwinden kann. Also wenn Sie Stichwort solidarisch Mensch werden oder meine Website ulrich-ducho.de eingeben, dann können Sie das runterladen, also das gierige Geld und auch diese Schrift. Was ich Ihnen anfangs erwähnte, dass schon im Entstehen der geldgetriebenen Zivilisation Religionen und Philosophien und übrigens bei den Griechen die Tragödie. Die griechische Tragödie ist ein Gegenentwurf gegen die Herrschaft des Geldes. Weshalb? Weil nämlich die griechische Tragödie identifiziert das Geldsubjekt an sich im Tyrannen. Das Geldsubjekt ist in der höchsten Ausprägung der Tyrann, was Sie auch gut an Trump wieder studieren können. Der narzisstische, egozentrische, egomane, der versucht, alles zu bestimmen auf seine Weise. Also das ist das klassische Geldsubjekt, der Tyrann. Und dagegen steht die Tragödie auf mit Mysterien und so weiter und so weiter. Okay. Religionen und Philosophien und Tragödie, also Theater und so weiter, steht auf. Das heißt, wir haben es nicht nur mit knallharten strukturellen Problemen zu tun, was manche Attackis manchmal denken, aber ich habe bei Sommerakademien immer festgestellt, dass die Leute ausgesprochen aufgeschlossen dafür sind zu sehen, dass es nicht nur direkte Gewalt, ja, die militärische Kopplung mit dem Kapitalismus und strukturelle Gewalt, das normale ökonomische zerstörerische, sondern kulturelle Gewalt gibt. Und insofern ist, was speziell in der marxistischen Tradition ein Philosoph namens Gramsci hervorgehoben hat, Also die Frage ist nicht nur direkte Gewalt, strukturelle Gewalt, sondern kulturelle Gewalt. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass wir auch, und Attac macht das ja auch, die Denke der Menschen und die psychologische Dimension, die affektive Dimension der Menschen ansprechen. Und da ist es nun ein kirchengeschichtliches Großereignis, was in Deutschland heftig verschwiegen wird von den Kirchen, dass wir über die letzten 30 Jahre auf internationaler ökumenischer Bewegung einen Prozess laufen hatten, der Folgendes zum Ergebnis hat. Alle offiziellen ökumenischen Organisationen und schließlich als letzter dann der Papst haben offizielle Beschlüsse gefasst zur Verwerfung, bekenntnismäßigen Verwerfung des imperialen Kapitalismus. Gegen den Widerstand vieler deutscher Kirchenvertreter in der Ökumene und Schweizer vor allem, aber auch zum Teil USA-Leuten. Also ganz kurz nur, 2003 Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes in Winnipeg. Diese neoliberale Wirtschaft, Washington-Konsensus und so weiter, ist Götzendienst und zerstört unser soziales Leben und unsere Demokratie. 2003. 2004 bei dem reformierten Weltbund, nach einem Vorlauf von vielen Jahren in allen Kontinenten, das sogenannte Accra-Bekenntnis. Accra-Bekenntnis mit förmlicher Verwerfung, wie die da ist die Barmer-theologische Erklärung direkt zur Vorlage genommen. Ich weiß das, weil ich selber beteiligt war. Und das Accra-Bekenntnis, also eine offizielle Verwerfung, ja, Kapitalismus und Imperium in seinen verschiedenen Dimensionen, also die Verkoppelung der Herrschaftsinstrumente im imperialen Kapitalismus. Das ist in diesem Heft veröffentlicht. Ich habe nur von jedem immer jetzt ein Exemplar zum Zeigen. Sie können das ganz einfach runterladen, also nicht, müssen Sie bestellen, aber es kostet Pfennige, 2 Euro und sowas, bei der Website kairoseuropa.de. Kommt dann Shop und dann können Sie auf einer Liste ankreuzen. Ja? Also dieses hier, bitte. Kairos Europa.
K-A-I-R-O-S.
Genau, das ist ein griechisches Wort. Genau. Und dann haben Deutsche und Schweizer insbesondere versucht zu verhindern, dass der Ökumenische Rat der Kirchen die gleiche Klarheit in Beschlüssen vorlegt. Das ist beim ersten Anlauf misslungen aufgrund dieser Widerstände. Und dann aber 2013, Anfang November, wurden dann mehrere Dokumente, die alles das enthalten, ja, wurden dann in Busan in der 10. Vollversammlung beschlossen. Und 14 Tage später, Papst Franziskus, Evangelii Gaudium, der apostolische Brief, Freude des Evangeliums, diese Wirtschaft tötet, kann ich nochmal schnell vorlesen, diese Wirtschaft tötet, nein zu einer Wirtschaft der Ausschließung, nein zur neuen Vergötterung des Geldes, nein zu einem Geld, das regiert, statt zu dienen, nein zur sozialen Ungleichheit, die Gewalt hervorbringt. Ende Zitat. Also wir haben eine unglaubliche, also ich behaupte kirchenhistorische Situation, dass die Evangelischen aller Art, also die in der Ökumene organisierten, es gibt bestimmte Wohlstandstheologien und Gemeinschaften, die dem Kapitalismus nachlaufen, aber die offiziellen Kirchen, inklusive orthodoxe Kirchen im Ökumenischen Rat und der Papst, ja, sind in der Verwerfung des imperialen Kapitalismus einig. Keine unserer Kirchen in Deutschland hat diese Texte an die Gemeinden geschickt. Fragen Sie doch mal nach im frommen Wuppertal. Warum nicht? Ja, aber dann, wie wird referiert? Das deutsche Nationalkomitee des Lutherischen Weltbundes hat alle diese entscheidenden Passagen bei der Veröffentlichung der Entscheidung der Vollversammlung rausgestrichen. Inklusive einem Luther-Zitat, was ihnen zu radikal war. Ja, ja, das ist so. Also das heißt, sie haben eine Unterdrückung, nicht nur Luthers im vorigen Jahr, sondern sie haben eine Unterdrückung dieser kirchenhistorisch einmaligen Situation. Das hat es kirchenhistorisch noch nie zuvor gegeben. Das wird notorisch in Deutschland verschwiegen. Nur Kairos Europa hat diese Dokumente veröffentlicht und die Gemeinden, und mit denen wir zusammenarbeiten, kennen das. Ja? Also wollte ich einfach nochmal erwähnen, dass sie da Verbündete haben, die sie vielleicht gar nicht kennen, dass sie mit diesen Verbündeten auf internationaler Ebene einfach mal anklopfen können bei ihren kirchlichen Einrichtungen in Wuppertal und sagen, wieso haben wir das eigentlich nicht gehört bisher und wäre das nicht eine gute Grundlage für die Zusammenarbeit? Das ist die eine Sache, die ich Ihnen sagen wollte, die also nicht genügend zu unterstreichen ist. Das zweite, was ich Ihnen gerne noch sagen wollte im Ausblick, wir haben in verschiedenen Veröffentlichungen, und ich habe auch hier ein paar Andeutungen in dem Buch gemacht, verschiedentlich versucht, die Alternativen, die man sich vorstellen kann, konkret zu beschreiben. Das will ich jetzt nur kurz in Andeutungen machen, können wir vielleicht einiges auch noch im Gespräch weiter aufgreifen. Es ist folgende, also ich schlage folgende Ordnung in dieser Vorstellung vor. Es gibt drei Säulen, auf denen dieses System ruht. Eigentum, Geld und die Organisation von Arbeit, Lohnarbeit. In allen diesen Bereichen gibt es weltweit schon ganz viele Alternativen und die Frage ist, wie geht man damit um? Mit der Geldordnung, das habe ich Ihnen kurz schon bei der Entstehung dieses Geldes und der geldgetriebenen Zivilisation erzählt, hat sich eben diese kritische Entwicklung eingeschlichen, dass wegen der Unsicherheit im Markt diese Gier nach immer mehr Geld entsteht. Das heißt, Geld wird zum Zweck, zum Ziel, statt zum Instrument für sinnvolles Wirtschaften. Das hat bereits Aristoteles genial analysiert, ja, indem er zwischen natürlicher Wirtschaft und chremastischer Wirtschaft nach geldstrebender Wirtschaft unterschieden hat. Und zwar, das ist auch ganz interessant, dass das ein Philosoph und kein Theologe gemacht, er hat analysiert, warum machen das die Leute so? Offenbar, weil sie die Illusion haben, so analysiert er, dass weil man mit Geld Lebensmittel kaufen kann, mit unendlich viel Geld, grenzenlosen Geld, grenzenloses Leben kaufen kann. Das ist die Illusion. Das heißt, es ist ein Nicht-Fertig-Werden mit unserer eigenen Begrenztheit. Und deshalb sagt er, wenn ich also Warentausch mache oder auch Warentausch mit Geld, no problem. Ja? Aber die Illusion und die poliszerstörende Illusion ist, dass Einzelne versuchen, unendlich viel Geld anzuhäufen, dadurch aber die Polis zerstören, also die politische Gemeinschaft, und darum letztlich sich selber, weil Menschen nur in Gemeinschaft existieren können. Also genial analysiert, und es ist analog zu dem, was Jesus hinterher, das habe ich kurz erwähnt, auch vorschlägt. Also das heißt, wir haben in diesen alten Quellen und in heutigen befreiungstheologischen Ansätzen, ökumenischen Ansätzen, haben wir alle diese Perspektiven. Also der Kernpunkt, Geld muss wieder zum Instrument gemacht werden und nicht zum Ziel. Und das kann man nur so machen, dass Geld öffentliches, als öffentliches Gut gehandhabt wird. Und darüber gab es schon Überlegungen des Ökonomen Keynes im vorigen Jahrhundert, Das ist sozusagen eine Sache, die ja Attac durchaus naheliegt, zu fragen, wie kriegen wir diese Vermehrungsmaschinerie gestoppt und sozusagen vernünftigen Umgang mit Geld als Mittel und zum Zweck und nicht als Zweck. Wie gesagt, da gibt es eine ganze Reihe von Ansätzen, aber die kann ich jetzt nicht im Einzelnen vorstellen. Und das Zweite ist die Frage der Arbeit. Das ist ja nun natürlich zurzeit eine sehr spannende Fragestellung, wie man dann durch eine solche Organisation von Wirtschaft, dass daraus ein Grundeinkommen entsteht und dann entsprechend Arbeit zugeordnet werden kann, in einem kreativen Sinne, politischen Sinne und so weiter. Das heißt, da gibt es ganz neue Ansätze, wie Sie sicher alle wissen, wobei ich dringend davor warnen möchte, die Frage des bedingungslosen Grundeinkommens einfach in dieser Abstraktheit, ja, zu meinen, empfehlen zu müssen, denn Sie müssen immer genau hingucken, haben Sie sicher in Attac hier schon mal drüber gearbeitet. Butterwege, ja, okay. Ich habe nämlich mal zum Beispiel auf einem Kirchentag mit dem damaligen Ministerpräsidenten aus Thüringen, dem Herrn Althaus, reden müssen und der hatte die wunderbare Idee, wir finanzieren das Grundeinkommen mit Mehrwertsteuer, 50% Mehrwertsteuer, das heißt, dass die Armen vor allen Dingen das Grundeinkommen zahlen und außerdem brauchen wir dann keinen Mindestlohn mehr. Ne? Das heißt, wir können dann auf dieser Basis Arbeit bedingungslos ausbeuten. Also Sie müssen immer gucken, wie soll das finanziert werden und wie wird Arbeit angekoppelt an das Grundeinkommen. Gut. Und drittens das Eigentum. Und das ist nun wirklich natürlich eine sehr spannende Frage, wobei wir darüber auch ein Buch geschrieben haben, was es, glaube ich, noch gibt in der zweiten Auflage bei Publikforum. Das heißt, Leben ist mehr als Kapital, Alternativen zur Diktatur des Eigentums. Und zwar ist es so, dass das Eigentum, wie es bei uns und im Kapitalismus gehandhabt wird, auf römisch-rechtlicher Grundlage ruht, nämlich die Absolutheit des Eigentums. Ja, das heißt Dominium auf Lateinisch von Dominus, der Familienherr, ja, und Frau und Kinder und Sklaven und Land, alles gehört ihm und es ist vollkommen ohne Bedingungen. Alles kann er damit machen. Gebrauchen, es wird später definiert, gebrauchen, missbrauchen, zerstören, alles. Er ist sozusagen absolute Verfügung über eine Sache, wobei eben Menschen auch Sachen sind dann. Das ist das römische Recht, was auch sehr stark bis zu unserer Zeit wirkt, über den Code Napoleon vom 19. Jahrhundert. Und da ist nun bereits dagegen gearbeitet worden in der Weimarer Verfassung und auch im Grundgesetz, ja, 14.2, ja, alles Eigentum muss auch dem allgemeinen Wohle dienen. Das ist Grundgesetz und das wird überhaupt nicht mehr beachtet. Das ist eine sozusagen strukturelle Grundgesetzverletzung, die bei uns am Werke ist. Ganz abgesehen von Paragraph 5 oder Artikel 15, wo dann auch bestimmte Industriezweige vergemeinschaftet werden sollen, wenn es denn für das gemeinsame Wohl das Wichtige ist. Kurzum, wir haben in dem Buch aufbauend auf einer Arbeit von dem Ökonomen Hans-Christoph Binswanger in St. Gallen mit einer Gruppe von Juristen zur Bearbeitung der Schweizer Verfassung eine Eigentumsordnung von unten vorgeschlagen, die 8 legale Formen zeigt, wie man ohne, ja, den Fehler zu machen, zu meinen, man kann das Eigentum aufheben durch Staatseigentum. Das war der andere große Fehler, weshalb ein wunderbares Buch, jüngst geschrieben von Daniela Dahn, der Schriftstellerin aus Berlin, ja, Wir sind der Staat, es reicht nicht, Volk zu sein. Das müssen Sie unbedingt sehen. Die arbeitet diesen Fehler des Staatskapitalismus oder Staatssozialismus, was ungefähr dasselbe ist, auf.
War schon mal hier.
Daniela Dahn, hier in Attac. Perfekt, wunderbar, super. Da hat sie das vermutlich vorgetragen, sowas Ähnliches. Ja, ja, okay. Also Daniela Dahn, sehr zu empfehlen. Das heißt, Eigentum muss von unten her entwickelt werden, möglichst nah bei den betroffenen Menschen. Und sozusagen staatlich ist zu garantieren, dass alles Eigentum auch dem allgemeinen Wohle dient. Wenn Sie selber als Attac hier aktiv werden wollen, ist sozusagen der Bereich, in dem Sie am besten Menschen mobilisieren können, die Grundversorgungsgüter und Dienstleistungen. Ja? Wir haben es beim Wasser praktiziert mit der Unterschriftensammlung vor ein paar Jahren gegen die Privatisierung des Wassers durch EU. Das heißt, da waren die Leute sofort dabei mit Unterschriften und dann haben sie gefordert eine Volksabstimmung und die EU wollte sich nicht blamieren und hat deshalb keine Volksabstimmung gemacht, sondern das Ding zurückgezogen. Genau das Gleiche gilt für Energie, für Transport, für Gesundheit, für Erziehung. Das alles muss öffentlich sein, öffentlich organisiert im Subsidiaritätsprinzip von unten nach oben. Ja? Das heißt, die Nichtprivatisierung von Grundversorgungsgütern und Dienstleistungen ist der zentrale Ansatzpunkt, an dem Menschen verstehen können, es geht um meine Sache und wo man nicht große Erklärungen braucht, weil sie das selber erkennen können aus dem, was mit der Privatisierung inzwischen passiert ist, überall in der Welt, eben auch in Deutschland. Viele Kommunen kaufen mit großem Verlust ja, ihre Wasserversorgung wieder auf und so weiter und so weiter. Kurzum, das sind praktische Beispiele. Es gibt noch mehr, aber jetzt darf ich auf keinen Fall länger sprechen, sonst fallen Sie vom Stuhl. Danke.
Sie merken es am Beifall, also ich für meinen Teil, man soll ja immer von sich ausgehen, habe vieles dazu gelernt. Und das ist schön, etwas dazu zu lernen. Und ich habe den Zusammenhang zwischen Theorie und Praxis bei Ihnen so deutlich gesehen, der oft beim Theoretisieren übersehen wird. Also die Frage, was kann man tun, wie kann man es tun, wie kann man etwas organisiert bekommen und so weiter. Also das fand ich besonders eindrucksvoll, weil eben oft genug Ideen kann man entwickeln, die können so schön klingen, aber wie kommen wir ihnen näher? Und dieses Näherkommen ist auch das Hoffnungsvollste im Grunde. Ja, denn, wie will man denn sonst vor solchen Sachen stehen und sagen, es ist ja schrecklich, aber ich kann nichts machen. Ne? Ich habe das gerade in Berlin in Afrika gesehen, wo also die Wasserversorgung so entsetzlich ist, dass Sie sich das nicht vorstellen können. Und da muss was geschehen. Es muss an vielen Stellen eben wirklich was in Ihrem Sinne geschehen. Aber jetzt Jetzt erinnere ich mich an meinen eigenen Aufruf, nicht zu viel zu reden, Sie sind dran.